Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Massimo Majo.
So, ein paar von uns brauchen jetzt vielleicht ein bisschen Mut, weil wir tauchen ein in die Partyseele des Ballermann.
Man kann niemanden von denen irgendwas übel nehmen, oder?
Null, absolut null. Also, wenn das Ballermann Deutschland ist, dann muss man es leider doch so ein bisschen lieb haben.
Muss man es echt ein bisschen mögen, das stimmt, ja.
Das sind die zwei Journalisten Phil Jana und Markus Engert, die haben einen Podcast über den Ballermann gemacht, vor allem über einen Mord am Ballermann. Das ist ein Mord, der schon vor 25 Jahren passiert ist, der aber bis heute ungeklärt ist. Und dieser Podcast sucht da nach neuen Antworten und auch nach Antworten, was eben diese Ballermann-Partykultur angeht und warum man die doch irgendwie auch mögen muss. Besprechen wir genauer in 10 Minuten hier. Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind. Der neue Musikvideopreis wurde am Wochenende verliehen bei den internationalen Kurzfilmtagen in Oberhausen. Und es hat ein Video gewonnen, das nicht unbedingt nur gefallen möchte. Das ist der Song dazu, der heißt Flourish, kommt von Lotik. Und das Video ist ziemlich passend zum Sound, finde ich, besteht aus vielen Nahaufnahmen. Man sieht menschliche Haut, man sieht Fingernägel, die geschnitten werden oder die auch lackiert werden. Man sieht Fleisch, das in Scheiben geschnitten wird. Die Videokünstlerin, die dieses Video gemacht hat, heißt Julia Crescitelli. Und die wurde jetzt am Wochenende eben ausgezeichnet für dieses Video. Und was an diesem Video so außergewöhnlich besonders ist, das frage ich jetzt einen Teil der Jury, Raphael Smarzoch, der auch Musikredakteur hier ist beim Deutschlandfunk Kultur. Hallo Raphael.
Hallo Massimo, hi.
Was macht dieses Video denn so besonders? Was hat euch so überzeugt daran?
Ja, also wir waren tatsächlich sehr, sehr schnell überzeugt von diesem Video. Also Rachel Grace Almeida und Karin Susi Talwar, die waren zu dritt mit denen in der Jury. Und es war direkt klar, das muss Julia Crescitelli werden. Also die Gründe sind zweierlei. Also das Video ist einfach unglaublich präzise produziert. Also die Bilder sind perfekt zu der Musik geschaltet. Also die Abfolge der Bilder harmoniert sozusagen auf den Punkt mit dem Sound der Musik. Also auf technisch formaler Ebene ist das einfach wirklich sehr, sehr gelungen. Und es passiert auch einfach sehr, sehr viel in diesem Video, in diesen 3 Minuten. Also man ist die ganze Zeit damit beschäftigt, diese Bilder zu lesen und sie zu deuten. Und das hat auch ja tatsächlich etwas Unterhaltsames. Und dann sind die Bilder an sich natürlich auch sehr eindrucksvoll gewesen. Du hast es beschrieben. Ich würde das so als, ja, so als Körperhorror vielleicht auch bezeichnen. Also wir sehen hier so Nahaufnahmen von Zecken oder Blutekeln, die sich dann über so menschliche Haut bewegen. Und das wird dann als eben mit so ganz mundänen, alltäglichen Szenarien kollagiert. Also zum Beispiel Eis essen, also so eine Nahaufnahme, wo jemand übers Eis schlägt oder sich, wie du sagtest, die Fingernägel schneidet oder die Lippen schminkt. Also ganz alltägliche Dinge, die in dieser Nahaufnahme durchaus verstörend wirken. Und das erzeugt so eine Ambivalenz. Also das ist so, dieses ganze Video changiert so zwischen Ekel und Faszination, zwischen Schönheit und Hässlichkeit. Also findet Schönheit in der Hässlichkeit, aber auch Hässlichkeit in der Schönheit. Und das waren so Merkmale, die für uns einfach ganz klar waren, das muss Platz 1 werden.
Mhm, kann ich total nachvollziehen, dieses Verschmelzen, dass man gar nicht mehr genau sagen kann eigentlich, was sehe ich da jetzt auch gerade und was ist daran schön, was ist hässlich. Ich finde, es trifft ja auch auf den Sound zu. Wir hören noch mal rein. Ich finde, man hört da eigentlich auch schon das, was du gerade beschrieben hast. Man hört ja auch hier so ein Kratzen oder Schneiden oder so. Was ist das denn für ein Sound? Wer ist Lotik? Was weiß man über die Künstlerin?
Also Lotik ist eine US-amerikanische Produzentin. J. Kurian Morgan heißt sie mit bürgerlichem Namen. Und die lebt schon seit sehr vielen Jahren hier in Berlin, kommt aus dem sogenannten Berliner Janus-Umfeld. Janus, das war eine Partyreihe, die in den, ja, so ich glaube 2010er Jahren hier in Berlin stattfand, ursprünglich im Chester's Club und dann mit wachsender Popularität ist das Ganze dann auch irgendwann ins Berghain sozusagen gewandert. Und Janus, diese Partyreihe, versammelte eine ganz große Bandbreite an internationalen ProduzentInnen, die dann eben Clubmusik ganz gehörig auf den Kopf stellten. Also die verwendeten Klänge, ja, die unsere, vielleicht kann man das so ausdrücken, die unsere musikalische Gegenwart unsere digitale Gegenwart, pardon, musikalisch versinnbildlichten. Also hochaufgelöste Sounds, HD-Sounds, die wie die hochaufgelösten Bilder unserer Smartphones klangen. Und das Ganze wurde dann halt eben nochmal mit so sehr kruden, genrefremden Elementen zusammengefasst. Also zum Beispiel halt eben aus der Noise-Musik kommen. Und dieser Sound, der ging dann irgendwann, als er dann so kanonisiert wurde, in die Presse dann rein, als Deconstructed Club Music. Vielleicht hast du das mal gehört. Mhm. Und das war halt eben sowas, an diesem Deconstructed Club Music hat Lotik einfach sehr stark mitgearbeitet. Und ich finde auch, das ist sehr passend und zu dem Video, aber auch eben, was das Video spiegelt sich auch eben in dieser Musik selbst wieder, weil es halt eben Monströses mit Schönem verbindet. Mhm. Ja, also diese Musik ist so irgendwie fremd, aber man kennt sie auch. Und das ist wirklich dieser tolle Spagat, diesen Video, aber halt auch Musik hier ganz, ganz gekonnt inszenieren.
Ich finde es ja eigentlich ganz spannend, dass es überhaupt ein Musikvideo zu diesem Track gibt. Also, Musikvideo, das ist vielleicht auch so ein altes Denken, aber natürlich verbinde ich damit eigentlich immer eher Songs als jetzt so irgendwie Club-Tracks oder so. Und so Visuals kennen wir vielleicht aus dem Club, wenn wir dort sind, dann gibt es da Visuals. Aber dass ich mir jetzt so ein Musikvideo zu einem Club-Track angucke, das ist eigentlich ziemlich außergewöhnlich, oder? Ist das so eine eigene Musikvideo-Kunstform, die hier gemacht wird?
Ja, also ich glaube, so eine eigene, ja, kann man tatsächlich so sagen. Also es gibt natürlich zu experimenteller elektronischer Musik oder auch experimenteller Clubmusik gab es schon immer Videos. Ne? Also einerseits die Visuals, die du ja erwähnt hast, die dann eben bei Partys, bei Raves halt eben zu sehen waren. Aber das Ganze hatte auch noch so einen Medienkunstaspekt. Also ich muss da zum Beispiel an so Arbeiten von Marc Fell denken oder Gabor Lazar, aber auch größere Namen wie zum Beispiel Carsten Nicolai, der ja eben ganz buchstäblich mit einem Bein in der Medienkunst steht und dann halt auch eben so Visualisierungen seiner Musik halt eben produziert hat. Das sind aber immer so sehr abstrakte Arbeiten gewesen und ich finde, was Crescitelli hier macht, ist, dass das Schöne an dieser ganzen Sache ist, dass sie halt eben so ganz konkret arbeitet, ganz eindeutige Bilder verwendet und nicht einfach nur so, so Sound visualisiert. Das ist jetzt nicht neu, was sie macht, aber ich glaube, das ist ja, das kann man wirklich buchstäblich auch mit diesem Wort beschreiben. Das ist eine unglaublich einnehmende Bildgewalt, die sie da erschaffen hat. Und das ist einfach wirklich gut.
Das sagt Raphael Smarzoch, der in diesem Jahr Teil der Jury war für den Musikvideopreis. Der wurde jetzt am Wochenende verliehen bei den internationalen Kurzfilmtagen in Oberhausen. Und das Gewinnervideo, das kann man sich einfach im Netz anschauen. Das heißt Flourish kommt von Lotik. Vielen herzlichen Dank, Raphael Smarzoch. Und jetzt sprechen wir über den Ballermann, aber nicht nur über die Partykultur dort, sondern auch über Geld und Mord am Ballermann.
Der hat in einem Monat mehr Umsatz gemacht, wie manche große Kneipen, Bierkneipen hier in Frankfurt im ganzen Jahr. Der konnte das Geld mit dem Schubkarren wegfahren. Er hat sich aber dadurch natürlich auch mit gewissen Leuten angelegt. So wie er es hier gemacht hat, hat es halt da unten gemacht. Da unten gibt es halt eine Mafia, hier gibt es keine Mafia.
Mafiöse Strukturen am Ballermann. Bei Spotify gibt es einen neuen Podcast, der sich einen Mordfall anschaut. Ende der 90er, da ist eben dieser sehr erfolgreiche Wirt und Besitzer, der da gerade beschrieben worden ist, das ist also der Besitzer des Lokals Bierkönig, der ist erschossen worden am Ballermann in seiner Finca, zusammen mit seinem 8 Jahre alten Sohn und einer Tierpflegerin, die gerade bei ihm war. Manfred Meisel hieß der Mann, eine echte Institution für den Ballermann, war damals auch ein Riesenschock für die Insel, für die Urlauber. Mittlerweile ist dieser Mord ziemlich vergessen eigentlich, aber es gibt jetzt eben diesen neuen Podcast zu der Frage, was ist da genau passiert, warum ist das passiert und was erzählt uns das vielleicht alles Neues über diese viel verschmähte Ballermann-Kultur. The Real Bierkönig heißt der Podcast, Mord auf Mallorca. Der kommt von Markus Engert und Phil Jana. Und Phil Jana ist jetzt hier bei mir. Hallo Jana.
Hallo.
Ihr Podcast erzählt ja so ein bisschen von einer anderen Zeit. 90er Jahre, Ballermann ist am Höhepunkt, Bierkönig sein, das klingt ein bisschen wie eine Auszeichnung vielleicht damals. Was hat Sie denn heute, so viele Jahre später, so fasziniert, sich nochmal so eingehend mit diesem Fall und mit dieser Kultur dazu befassen?
Fast genau all das, was gerade aufgezählt worden ist. Also das nostalgische Gefühl, die 90er tatsächlich, die ganze Mallorca-Malle-Ballermann-Kultur, Ballermann 6, wie das entstanden ist. Und dann natürlich dieser True-Crime-Aspekt, dass da ein ungelöster Fall seit 25 Jahren einfach ist, wo so viele Theorien und Gerüchte irgendwie durch die Insel geistern, die alle aber irgendwie, also wo keiner sagen kann, das ist es.
Ja. Dann sprechen wir vielleicht mal über diesen Manfred Meisel. Das ist ja quasi ein Podcast über ihn, also diesen Unternehmer, der eben erschossen worden ist. Sein 8-jähriger Sohn wurde auch erschossen in der Finca. Nachts ist da jemand ins Haus gekommen, hat die zwei erschossen und die Tierpflegerin, die da war, auch. Was ist das denn für ein Typ? Wie würden Sie das zusammenfassen? Was hat den so außergewöhnlich gemacht?
Also Manfred Meisel war Gastwirt und Unternehmer, kam aus Frankfurt am Main nach Mallorca, wollte eigentlich eine Pizzeria kaufen vor Ort, hat sich dann aber kurzfristig noch umentschieden. Die Gerüchteküche sagt, auf Raten von einer Frau, die ihm dann kurzfristig noch einen anderen Tipp gegeben hat und gesagt hat, da guck dir mal diese Bretterbude an, das ist der Bierkönig, den gab es damals schon tatsächlich, den hat er nicht erfunden. Da musst du aber ganz viel Geld reinstecken, da musst du ganz viel Kohle haben. Und die hatte er tatsächlich und hat sich das dann angeguckt und hat sofort das Potenzial gesehen. Und das ist, glaube ich, auch das Geheimnis von Manfred Meisel, zu erkennen, wo die Möglichkeiten stecken. Also er hat den Ort gesehen, hat sofort gesehen, da sind die Hotels, da ist der Strand, das ist direkt an der Durchlaufstraße und das ergibt Sinn, das baue ich auf, da stecke ich die Kohle rein.
Und er war erfolgreich damit, das hat tatsächlich natürlich Millionen Leute angezogen, Jahr für Jahr, er hat Millionen damit gemacht, was ich aber super spannend fand in Ihrem Podcast, scheinbar noch mehr Geld hat er mit seinen Papageien gemacht, weil er irgendwie 2.500 Papageien oder so besessen hat und damit wirklich Millionen irgendwie verdient hat. Was haben Sie denn daraus gefunden über diese Papageienhandelswelt?
Ja, da war er auf dem besten Wege, dass das einfach wirklich viel, viel größer wird als die Einnahmequelle Bierkönig für ihn. Das war auch eine der Sachen, die wir tatsächlich rausgefunden haben, dass das Papageien-Business für ihn nicht, wie es damals immer hieß in der Presse, ein Hobby ist. Sein Vater hatte in Frankfurt eine Tierhandlung und deswegen gab es diese Legende, dass er sich so einen kleinen Jugendtraum da nochmal erfüllt hat, nochmal ein bisschen mit Papageien halt irgendwie gehandelt hat. Dass das Ding aber ein riesiges, großes, hartes Business ist, das war damals nicht so richtig klar, aber wie gesagt, 2.500 Papageien ungefähr geschätzt, davon auch einige sehr seltene, sehr teure und da hat er einfach hardcore gehandelt.
Also schillernder Typ, gewisse Skurrilität und vielleicht kein Zufall, dass gerade er irgendwie auch maßgeblich dazu beigetragen hat, dass Ballermann quasi so groß geworden ist in den 90ern, eben mit seinem Bierkönig. Sie sagen ja selber auch in dem Podcast, dass Sie auch Vorurteile hatten dem Ballermann gegenüber. Und insgesamt hat Ballermann jetzt nicht unbedingt den besten Ruf. Sie sagen aber auch, dass Sie im Laufe Ihrer Recherche ein anderes Bild bekommen haben und da jetzt eigentlich viel liebevoller sozusagen auf den Ballermann gucken. Was hat sich da gewandelt oder was macht den Ballermann für Sie jetzt mittlerweile vielleicht sympathisch?
Also ich würde gar nicht so absolut sein tatsächlich, aber ich habe mehr verstanden, worum es da geht, einfach mal loszulassen, freizulassen. Ich würde nicht sagen, dass ich jetzt sofort auch der Nächste bin, der in den nächsten Flieger steigt und auch jetzt so da Urlaub macht, aber ich war vorher auch tatsächlich vor einem Podcast noch nicht auf Mallorca, mein Kollege Markus Engert schon, auch nicht in dieser Form, in der Ballermann-Form, aber was Ballermann angeht, waren wir halt noch sehr unbedarft. Aber es geht darum, einfach mal Pause zu machen. Und wir haben mit einem Unterhaltungswissenschaftler gesprochen, Sascha Sabo, der sagt halt, das ist Karneval das ganze Jahr. Und das ist es halt. Man kann hinfliegen und man hat halt zuverlässig Party. Und wenn das das ist, was man möchte, einfach abstellen, einfach mal den Alltag sein lassen, dann kriegt man das da auf Knopfdruck. Man muss günstig nur in den Flieger steigen und ist sofort dann dort und mittendrin.
Ich will jetzt natürlich nicht zu viel verraten, wie Ihr Podcast zu Ende geht, aber ich glaube, ich darf schon sagen, dass Sie das natürlich auch nicht geschafft haben, rauszufinden, wer Manfred Meisel erschossen hat und warum er erschossen wurde und warum auch sein Sohn, warum auf so brutale Weise nachts in dieser Finca, diese Fragen, die bleiben offen. Ich glaube, das ist ja ganz oft so bei so einem True Crime Podcast, dass man sich so das vornimmt, irgendwie da mehr rauszufinden. Am Ende kriegt man das vielleicht nicht unbedingt raus, aber natürlich kriegen Sie andere Dinge raus. Was würden Sie denn sagen? Was haben Sie gelernt vielleicht in diesen 2 Jahren Recherchen? Was bleibt Ihnen hängen von dem, was Sie da alles erfahren haben?
Also ich würde natürlich einen schlechten Job machen, wenn ich jetzt nicht sagen würde, muss man hören. Grundsätzlich aber, also einer meiner Lieblingsmomente war, es gab diese Urban Legend auf der Insel, die wir immer wieder gehört haben, von der Frau, die Manfred Meisel an einem seiner ersten Tage auf der Insel getroffen hat und gefragt hat, warum hältst du diesen Koffer da so komisch irgendwie? Hast du da 1 Million drin? Und dann soll er gesagt haben, nee, aber 1/2 irgendwie. Und das ist so natürlich eine super Geschichte. Auch eine der Anekdoten, die uns sofort am Anfang reingezogen haben. Und wir haben es tatsächlich geschafft, diese Frau zu finden. Und dann für uns von ihr erzählen zu lassen, wie das war. Das war auf ihrem Geburtstag. Und nach ihrer Erzählung hat sie dann auch in dem Moment ihm, Manfred Meisel, empfohlen, nee, vergiss die Pizzeria, kauf den Bierkönig.
Ja. Sie haben ja mit ziemlich vielen Leuten gesprochen vor Ort. Mhm. Hatten Sie das Gefühl, die haben sich gefreut über so Reporteranfragen oder ist es denen auch so ein bisschen unangenehm? Und das geht ja eben, wie gesagt, mafiöse Strukturen und sowas, also es stand immer so im Raum. Wie haben Sie das erlebt, die Offenheit der Leute dort?
Halb und halb. Also es gibt natürlich Leute, die nicht ganz so tief in dem Business damals waren, die erzählen dann lockerer. Was wir dann schon bei Menschen gehört haben, die dann aber damals schon irgendwie Läden geführt haben oder aufgetreten sind in diesen Läden, die halten dann doch ein bisschen zurück, wenn es dann halt um die härteren Sachen geht, wo man schon das Gefühl hat, da ist vielleicht noch ein bisschen was, aber das teilen sie dann auch nicht. Vielleicht auch, weil natürlich die Leute selber noch eingebunden sind in solche Strukturen. Ich will nichts mutmaßen, aber irgendwas ist da auf jeden Fall immer noch gewesen.
Kann man sich noch genauer anhören und noch selber ein bisschen was rausfinden über diese Ballermann-Welt zwischen, sagen wir mal, mafiösen Strukturen und Partykultur. The Real Bierkönig, Mord auf Mallorca, so heißt dieser Podcast. Der ist von Phil Jana und Markus Engert und der ist bei Spotify zu hören. Vielen Dank, Phil Jana hier im Deutschlandfunk Kultur.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Das Internationale Auschwitz-Komitee hat zum Jahrestag der Befreiung vom Nationalsozialismus an die Opfer in der sowjetischen Armee erinnert. Auschwitz-Überlebende würden gerade an diesem 9. Mai aller russischen, ukrainischen und weißrussischen Soldaten aus den Reihen der Roten Armee gedenken, die sie ins Leben zurückgeführt hätten, erklärte das Komitee in Berlin. In den Dank an ihre Befreier mische sich Mitgefühl mit allen Familien, die heute unter der Gewalt der russischen Armee und den Lügengespinsten Putins leiden müssten. Marian Turski, Auschwitz-Überlebender und Präsident des Internationalen Auschwitz-Komitees, betonte, er werde dennoch auf dem Friedhof der sowjetischen Soldaten in Warschau Blumen auf den Gräbern niederlegen. Man dürfe aber nicht vergessen, dass die russische Armee derzeit eine Invasionsarmee sei. Der Schauspieler Shruti Gatwa wird der erste schwarze Hauptdarsteller der britischen Kultserie Doctor Who. Die BBC teilte mit, dass der 29-Jährige ab dem kommenden Jahr die 14. Inkarnation des Doktors spielen wird. Dann feiert die Serie ihr 60-jähriges Jubiläum. Gatwa tritt die Nachfolge der britischen Schauspielerin Jodie Whittaker an, die seit 2017 als erste Frau die Rolle des Zeitreisenden spielte. Die Abenteuer des Doktors, eines zeitreisenden Außerirdischen, der durch das Universum streift, haben seit ihrer Erstausstrahlung im Jahr 1963 eine treue Fangemeinde. Das Auktionshaus Christie's versteigert heute eines der berühmten Marilyn Monroe-Porträts von Pop-Art-Künstler Andy Warhol. Der Siebdruck Shot Sage Blue Marilyn wird auf einen Rekordpreis von 200 Millionen US-Dollar geschätzt, umgerechnet knapp 190 Millionen Euro. Sollte das Bild tatsächlich einen solchen Preis erzielen, wäre es das teuerste jemals versteigerte Kunstwerk aus dem 20. Jahrhundert. Antje Passenheim.
Als amerikanische Mona Lisa bezeichnet das Auktionshaus Christie's den ikonischen Siebdruck. Er zählt zu den bekanntesten Porträts der Schauspielerin. Andy Warhol schuf es 1964. Als Vorlage nutzte er ein Pressefoto von Monroes Film Niagara. Er kaufte es wenige Tage nach ihrem Tod, schnitt die untere Hälfte des Bildes ab und fertigte so seine Vorlage für den Siebdruck an.
Die Schauspielerin Anna Schutt, ehemalige Tatortkommissarin, ist auf dem Deutschen Fernsehkrimi-Festival in Wiesbaden mit dem Ehrenpreis ausgezeichnet worden. Sie habe als Dortmunder Ermittlerin Martina Böhnisch eine zu Herzen gehende moderne Frau verkörpert, wie sie selten im Fernsehen zu finden sei, hieß es in der Begründung der Jury. Schutt war Anfang dieses Jahres nach 10 Jahren beim Tatort ausgestiegen. Der Wettbewerb um den Deutschen Fernsehkrimi-Preis startet offiziell morgen. Die Preisverleihung ist für Freitag geplant. Zu dem Wettbewerb hatten 11 Sender insgesamt 56 Fernsehkrimis eingereicht. 10 davon schafften es ins Finale.
Und wir sprechen über einen Doku-Filmer, eine Ikone von Doku-Filmer, Frederick Wiseman. Der hat Dutzende Dokus gemacht, die die Welt nicht erklären. Das ist so gar nicht sein Anspruch, sondern er möchte die Welt einfangen. Seine Filme kommen ganz ohne Kommentar aus, die kommen ohne Interviews aus. Das Leben passiert quasi und Frederick Wiseman, der hält drauf und aus dem vielen Material, was er dann gesammelt hat,
macht er Geschichten, macht er Filme, die uns viel erzählen über die Gesellschaft, meistens über Mikrokosmen. Er hat zum Beispiel Stadtteile begleitet oder ein Krankenhaus, ein Kloster, eine Ballettgruppe. Seit den 60ern ist Wiseman aktiv, der ist auch vor allem in den USA bekannt, aber jetzt läuft auch hier in Deutschland, in Berlin, eine Retrospektive zu ihm im Kino Arsenal, und diese Retrospektive ist kuratiert von Hannes Brühwiler, mit dem ich jetzt verbunden bin. Herzlich willkommen, Herr Brühwiler.
Ja, hallo.
Steigen wir vielleicht mal in so einen Mikrokosmos von Wiseman ein, einer seiner neueren Filme. Die drehen sich um das New Yorker Stadtviertel Jackson Heights. Dieser Film ist auch bei Ihnen zu sehen, bei der Retrospektive. Was kann man über diesen Film sagen? Inwiefern sieht man da die besondere Filmkunst von Wiseman?
Ja, was dieser Film schön zeigt, finde ich, oder wie man ein Porträt macht, das sich nicht an Menschen orientiert in erster Linie, sondern an einem Ort. Und wie er damit aufzeigt, wie eine Gesellschaft funktioniert und eben das und innerhalb von so einem Quartier funktioniert. Also diese kulturelle Vielfalt wird aufgezeigt, wie die Menschen da leben, die Gentrifizierung einerseits, aber dann auch so politische Bewegungen, also Auseinandersetzung zwischen öffentlichen und privaten Geldgebern. Und wie er das kondensiert auf knapp 3 Stunden, das macht diesen Film zu einem, ich finde, der wichtigsten Abbilder der USA der letzten Jahre, die ich im Kino gesehen habe.
Man hört bei Ihnen raus, dass da geht es um komplexe Themen. Also der fängt da ziemlich komplexe Strukturen ein der Gesellschaft. So ein bisschen klingt es wie so ein Soziologe, aber er selber hat mal gesagt, eigentlich sieht er sich gar nicht so als Dokumacher, sondern eher als Romanautor, so als Filmemacher. Das ist so eine Mischung irgendwie aus einerseits nüchtern beobachten und trotzdem Geschichten erzählen. Wie geht das zusammen?
Ja, genau, das stimmt. Also er hat seine Filme halb im Spaß mal als Reality Fictions bezeichnet. Das heißt, er vor Ort filmt er unglaublich viel, zum Teil über 100 Stunden Material, und er beobachtet da einfach, was passiert. Im Schnitt jedoch wird das Material geordnet, es wird extrem stark kondensiert, und dieser Schnittprozess von 100 Stunden auf 2-3 Stunden runter, da orientiert er sich tatsächlich mehr an einer gewissen Fiktion. Also er verfälscht nichts, aber er strukturiert seine Filme schon, dass die einen Anfang, Mitte und auch ein Ende dann haben. Und das macht ihn dann fast näher zu einem Romanautor in einer gewissen Art und Weise.
Der macht ja seit 55 Jahren Filme. Der hat, glaube ich, 45 Dokus gedreht oder so. Wahnsinnig viele. Und spannend ist, dass viele seiner Themen irgendwie aktuell bleiben. Also dass das, was er da eingefangen hat, immer wieder irgendwie aktuell wird. Zum Beispiel ein Film, der auch bei Ihnen jetzt zu sehen ist, der heißt Missile. Und da geht es um die militärische Ausbildung in den USA. Wir hören mal kurz rein.
45 seconds for 6 rounds. Instructors, is the line ready? Fire!
Also da sieht man ganz viele junge Leute, die da eben ausgebildet werden beim amerikanischen Militär. Und Sie haben mal gesagt, dass es Ihnen ziemlich kalt den Rücken runterläuft, wenn Sie diesen Film heute sehen im Kontext des Krieges in der Ukraine. Inwiefern ist das so?
Na, dieser Film, das Besondere oder das Erschreckende ist ja, es geht ja, diese Soldaten und Soldatinnen, die wir da sehen, die werden ausgebildet für die Atomwaffen. Also die durchlaufen ein mehrwöchiges Training, an dessen Ende sie in einem Atomschutzbunker sitzen und auf den Befehl warten, die interkontinentalen Atomraketen zu starten. Und wie Wiseman einfach dieser Ausbildung folgt und die sehr enthusiastischen und auch, muss man auch sagen, sehr intelligenten Soldaten einfach da zeigt und Soldatinnen, man gleichzeitig aber weiß, was das bedeutet, was sie durch einen Knopfdruck auslösen können, diese Dissonanz, die ist sowieso schon sehr schwer auszuhalten, aber im Augenblick natürlich noch viel mehr.
Das ist ein Film, der gestern schon lief bei Ihnen bei der Retrospektive. Wenn Sie uns jetzt noch einen persönlichen Tipp vielleicht mitgeben könnten für die nächsten Wochen, das läuft ja jetzt noch 3 Wochen, das Festival, was wäre so ein Film, den man sich unbedingt angucken will, wenn man in dieses Wiseman, in diesen Kosmos einsteigen will?
Also einen guten Einstieg finde ich zum Beispiel auch noch Central Park über den Park in New York. Und ich finde, da zeigt er auch irgendwie, also ist auch ein sehr guter Zugang, weil er ganz verschiedene Aspekte da vorkommen, die er lose verknüpft, also wie der Park als Freizeitort genutzt wird, aber auch für Demonstrationen, für Konzerte, für Filmdrehs. Und ich finde, das ist ein, auch jetzt gerade im Frühling ist das ein irgendwie sehr einfacher Einstieg, um in dieses Kosmos einzusteigen und dann hoffentlich eben noch in weitere Richtungen zu gehen.
Die Retrospektive zum Doku-Filmemacher Frederick Wiseman läuft in Berlin im Kino Arsenal und zwar noch bis zum 29. Mai. Und ich habe gesprochen mit dem Kurator, mit Hannes Brühwieler. Herzlichen Dank für das Gespräch hier. Netflix scheint so ein bisschen alt geworden zu sein. Vor ein paar Jahren war Netflix noch das neue große Ding. Niemand ist dran vorbeigekommen. Ganz im Gegenteil, eigentlich alle mussten sich an Netflix orientieren. Aber die Zeiten ändern sich und mittlerweile sinken die Abozahlen bei Netflix schon eine ganze Weile und es gibt gerade keine Aussicht auf neue Steigerungen. Der Streaming-Star, der verliert an Glanz. Und warum das so ist, was dazu führt, dass Netflix plötzlich irgendwie altert, darauf hat unsere US-Korrespondentin Katharina Wilhelm ein paar Antworten gefunden. The animals trap, trap, trap till the cages fall.
Waren das noch schöne Zeiten für Netflix? Mit Serienhits wie House of Cards, Orange is the New Black oder The Crown war der Streamingdienst in aller Munde. Das Abonnentenwachstum ging stetig nach oben. Doch nun scheint damit Schluss zu sein. Die Abozahlen gingen jüngst um 200.000 zurück. Klingt zwar wenig bei rund 222 Millionen Nutzern, doch auch die Prognosen für die kommenden Monate sind schlecht. Netflix glaubt, noch mehr Menschen werden die Plattform verlassen. Dafür gibt es nach Meinung der Experten in Hollywood vor allem drei Gründe.
Grund Nummer eins. Die Konkurrenz ist zu groß.
Netflix-Erfolg ist gleichzeitig eine große Bürde, denn auf einmal wollten alle in den Streaming-Markt rein. They don't want to miss out on the streaming revolution. Viele Unternehmen wollen die Streaming-Revolution nicht verpassen. In der Vergangenheit haben Sender eigene Serien zum Beispiel an Netflix verkauft. Dort liefen dann Serien wie Friends oder Big Bang Theory. Aber genau das hat Netflix auch sehr populär gemacht und viele Zuschauer abgezogen. Genau deswegen nehmen einige dieser Sender ihre Produkte wieder zurück und bauen dafür eigene Plattformen auf. So that they can control their own platforms. Sagt Medienexperte Jory Woodruff bereits 2019 über die sogenannten Streaming Wars, also die Kriege der Streamingdienste. Konzerne wie Disney, Warner oder auch Apple etablierten ihre eigenen Streamingdienste. In den USA ist dies mittlerweile eine fast unüberschaubar große Zahl. Die Konkurrenz holte sich dann Serien und Filme in ihre eigenen Bibliotheken von Netflix zurück. Die Folge? Netflix musste noch mehr eigene Serien und Filme einkaufen oder in Auftrag geben und das ist kostspielig.
Grund Nummer zwei. Die Abonnenten müssen Geld sparen.
$7,99. Mit dem Preis sind viele Netflix-Kunden gestartet. Das einfachste Paket ist nun $10 teuer. Wer mehr Anmeldungen zulassen will, der zahlt mittlerweile bis zu $20 in den USA. So wie Heather, die dem Sender CBS erzählt, dass sie deswegen ihr Abo gekündigt hat. Denn genug sei genug.
When I first had Netflix, it was, I think, $7.99 a month. And now I'm like over $20 a month. Enough is enough with stuff. If you don't need it, you just get rid of it.
Marktanalyst Eddie Gabu sagte dem TV-Sender Fox, die angespannte Wirtschaftslage treibe die Menschen dazu, Kosten einzusparen, mehr denn je. Die Situation wird schlimmer werden und die Leute müssen überlegen, wie sie Essen auf den Tisch bringen und Benzin in ihren Tank. Und die Konkurrenz ist oft günstiger. Apple TV Plus kostet gerade mal $5 im Monat, Disney knapp $8.
Grund Nummer 3. Die Inhalte sind nicht mehr so spannend.
Keine Frage, Netflix überrascht immer mal wieder. Zuletzt mit der koreanischen Serie Squid Game. Doch der Streaming-Gigant muss neue, frische und vor allem überraschende Inhalte liefern, wenn er seinem Image treu bleiben will. Und das wird schwieriger, offenbar auch, weil sich das Klima bei Netflix insgesamt verändert hat. Es ist viel mehr Geschäft geworden und es geht weniger um die künstlerische Seite, sagt zum Beispiel Marta Kaufmann, Schöpferin der Netflix-Serie Grace und Frankie, deren letzte Folge gerade lief, im Interview mit NPR. Interne Rangeleien und auch finanzieller Druck haben nach Meinung von Branchenkennern in Hollywood dazu geführt, dass wichtige kreative Persönlichkeiten, wie zum Beispiel Cindy Holland, das Unternehmen verlassen haben. Holland war verantwortlich für Erfolgsserien, wie zum Beispiel House of Cards oder Stranger Things. Kostspielige Serien durchaus, die den Ruf von Netflix aber als kreatives Powerhouse gestärkt haben. Eine Zeit lang habe Netflix einfach Geld ausgegeben und war der Liebling der Börse. Jetzt, wo das nicht mehr der Fall sei, müsste sich das Unternehmen viel stärker rechtfertigen, mein Filmexperte Matt Bellany.
Netflix has really survived on taking on debt to invest in this business and it's been rewarded by the stock market, but if that's not the case, they've really got to justify themselves.
Die Streamingblase scheint geplatzt zu sein. Auch andere Plattformen wie Quibi und zuletzt auch CNN Plus machten wieder dicht. Netflix muss also gegensteuern. Als Folge sollen wohl einige weniger erfolgreiche Serien gestrichen werden. Und Nutzern soll es schwerer gemacht werden, Passwörter mit anderen Haushalten zu teilen. So gehe dem Unternehmen nämlich sehr viel Geld verloren, sagt Netflix-Chef Reed Hastings. Zudem könnte Netflix auch eine Option mit Werbung anbieten, die dann günstiger wäre.
Katharina Wilhelm aus LA über die Krise bei Netflix hier in Deutschlandfunk Kultur.